Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und wir schlagen dazu das Evangelium Markus auf und lesen da zwei Verse. Evangelium Markus, Kapitel 12, den Vers 26 und den Vers 27. Wo es heißt: Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen, habt ihr nicht in dem Buche Moses gelesen, in dem Dornbusch, wie Gott zu ihm redete und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irret also sehr. Soweit Gottes Wort. Vor Tagen durfte ich in Gemeinschaft mit Gläubigen sagen, es gibt nichts Schöneres auf dieser Erde, als in Gemeinschaft mit seinem Wort zu sein. Es ist wohl das Kostbarste, was wir besitzen, sein Wort. Und deshalb bemühen wir uns auch, tiefe Gemeinschaft mit seinem Wort zu haben. Nun hier zu unserem Textthema. Wie uns die Vorgeschichte dieses Textverses lehrt, kamen die Sadduzäer zum Herrn Jesus. Und zwar mit der Frage der Verhaltensweise der menschlichen Geschlechter, und zwar später im Himmel. Die hatten also damals auch Probleme. Wenn ihre Probleme auch sonderbarlich waren, und ihre Nöte kamen da heraus, weil sie nicht gottgemäß glaubten, sondern weil sie glaubten, so wie sie es verstanden, und ihr Verstehen war schräg. Darum ihre Absonderlichkeit darin. Dabei geht es um ein mehrfaches Verheiratetsein auf Erden und das Himmelsverhalten in der Ewigkeit, wessen Weib dies in der Auferstehung sein wird, Vers 23. Das waren ihre Probleme. Und wir sehen da heraus, überall, wo in der Heiligen Schrift wir nicht absolute Klarheit haben, entstehen für uns und andere Wortprobleme. Das liegt nicht am Wort selbst, sondern an den Menschen. Zuerst redet der Herr den irrenden Zustand der Sadduzäer an und sagt, erstens, dass sie die Schriften nicht kennen. Das war das Erste. Und zweitens, dass sie die Kraft Gottes nicht kennen. Vers 24. Und wenn wir die Schriften und die Kraft Gottes oder nur eines davon nicht kennen, werden viele unserer Gedanken falsch liegen. Diese Sadduzäer waren natürlich tiefst von sich überzeugt, dass sie allein richtig lagen. Diese Sadduzäer waren Schriftgelehrte, die stark hellenistisch dachten und dabei hart politische Ziele vertraten. Das waren die Sadduzäer. Gleich so stellten diese Sadduzäer das Rückgrat der hohen Priesterschaft dar. Insbesondere, worauf es ankam im Hohen Rat, wie uns das unter anderem auch die Stelle von Apostelgeschichte 5, Vers 17 geschildert wird. Da wird das ganz klar gesagt. Sie waren, wie die Bibel bekundet, eine Sekte. Diese Sadduzäer waren ausgesprochene Rationalisten. Das alles muss man wissen, um ihre Fragestellung zu erkennen. Sie waren Verstandesmenschen. Sie waren Vernunftsmenschen, die es gut meinten. Aber ihnen fehlte die persönliche Verbindung zu Gott. Sie waren in stark philosophischer Haltung. Sie waren in einer tiefen philosophischen Überzeugung und Lehre, welches doch das Neue Testament als eitlen Betrug wertet. Demzufolge kam auch die Frucht daraus hervor. Die Bibel sagt es, sie verleugneten Engel. Sie verleugneten überhaupt jeden Geist. Sie verleugneten die Auferstehung. Die Auferstehung als solche, wie wir sie kennen. Und auf die Rede dieser Sadduzäer in Vers 18, nämlich, dass es keine Auferstehung gebe, antwortet der Herr in Vers 25 und sagt, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Daher lässt sich also von ihrer theologischen Überzeugung nicht im Allergeringsten beeindrucken. Er geht auch gar nicht darauf ein, auf ihre Unwissenheit, sondern er geht auf das Wort Gottes ein. Und das ist schön. Wir sollten davon lernen. Denn diese Mitteilung betrifft auch uns, dass wir in der Geistwelt der Ewigkeit wie Engel, nicht dass wir da Engel wären, wir sind's hier nicht und dort auch nicht, sondern dass wir wie Engel sein werden. Hier beweist der Herr die Existenz des Geistes. Und dann folgt unser Text, Vers 26. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen. Und nun macht das der Herr in wunderbarer Weise. Er kannte ihre Herzen, wie er auch unser aller Herzen kennt. Und da sagt er nicht zu ihnen, es wird langsam Zeit mit euch, ihr Geisteslümmel. Das sagt er nicht. Nein, nein. Er geht auf die Punkte ein, auch wenn sie noch so schwer sind, um in der Wahrheit zu antworten. Und da beruft sich der Herr, wie es hier geschrieben steht, auf das Buch Moses. Denn die Sadduzäer anerkannten lehrenhaft von eh und je die Tora als das Wort Gottes an und sagt, in dem Dornbusch, sagt der Herr. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen, in dem Dornbusch. Nun, das konnten sie nicht leugnen, das stand in der Tora. Jetzt war der Herr schon einen ganzen Schritt näher. Der Herr überführt diese Schriftgelehrten über den Dornbusch von der Auferstehung. Und der Herr redet weiter und spricht, wie Gott zu ihm, nämlich dem Mose, redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Geschwister, dieses Wort war mir verschlossen über Jahrzehnte. Ich sag's. Ich habe mich damals gefragt, wo und wie kann ich in einem brennenden Dornbusch eine Auferstehung sehen? Mir schien das zu schwer. Ich frug mich, wenn es nun ein brennender Weinstock gewesen wäre, wenn es nun ein brennender Holunderstrauch gewesen wäre, was müsste ich denn dann da heraus erkennen? Und dann zitiert der Herr noch die Worte, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und dann frug ich mich, wie könnte ich die Auferstehung erkennen, wenn geschrieben stände, ich bin der Gott Henochs und Noahs und Davids. Sind diese Personen geringer? Nein! Warum sollte oder sollte ich nicht da heraus Auferstehung erkennen? Und dann habe ich wiederholt mit Geschwistern über dieses Thema gesprochen. Ich habe nie viel draus gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe das nicht. Die einen sagten, weil der Dornbusch nicht verbrennt. Andere sagten, weil Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Und dazu muss ich sagen, das wusste ich viel eher wie die, die mir das sagten. Aber ich verstand es nicht. Aber niemand, ich wiederhole, niemand vermochte die Sache mit der Schrift zu beweisen, dass man es verstehe. Und auf diesen Schlüssel kommt es an. Allein nur der Herr kannte dabei meine Herzensnot. Da wurde mir so recht klar, und ich glaube, der Herr hat das benutzt, um mir andere Dinge gleichsam damit klar zu machen. Welch ein riesiger Unterschied darin besteht, ob ich geistliche Dinge mit dem Kopf oder mit dem Herzen verstanden habe. Nun, mit dem Kopf geht's bei uns allen oft sehr schnell. Aber bis wir in der Gnade des Herrn gefunden werden, wie bei mir, da braucht es oft lange Zeit, um im Herzen Aufnahme gefunden zu haben. Und alles das, was wir im Herzen verstehen, verstehen und aufnehmen können, bleibt in uns Gottes verbunden. Alles, was wir nicht mit dem Herzen verbunden sehen, es ist nicht geeignet, Frucht für die Ewigkeit bei den Hörern unserer Darlegung zu schaffen. Dann sind wir in der Lage, das Erkannte an die anderen verständlich weiterzugeben. Und erst durch Herzensverständnis des Wortes werden wir darin auch selbst gesegnet. Nun, wir kommen jetzt zum Thema zurück, zum Erkennen der Stelle. Gehen wir in das Alte Testament und schlagen ganz schnell diesen 2. Mose Kapitel 3 auf. Und besehen kurz die 3 ersten Verse. Mose war aus Ägypten geflohen. Wir nennen das im Volksmund ausgerissen. Es waren Ausreißer. Denn er hatte einen Ägypter erschlagen. Das, was Mose getan hatte, war ja eigentlich weiter nichts anderes, als dass er einen Ägypter nach der Weisheit der Ägypter kurz behandelt hatte. Das entsprach der Weisheit Ägyptens. Nur der Kerl lag dann nach der Weisheit der Ägypter am Boden. Und Mose war geflohen, weil er die Folgen der Weisheit der Ägypter kannte. Und so kam er und brachte, als er in die Nähe des Horeb kam, wo sein Schwiegervater lebte, da hatte er etwas mitgebracht aus Ägypten. Er hatte ein, wie man heute sagt, ein Souvenir mitgebracht. Und das war Schuld. Und was er mitgebracht hatte, war Blutschuld. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches. Das muss man alles erst ein wenig vorbehandeln. Wie Gott den Sünder schon in der Zeit des Alten Testaments liebte. Und ihm nachging. Das ist erstaunlich. Und jetzt kommen wir zu einem Satz. Und den wollen wir merken. Nicht so sehr für uns, sondern merken für andere. In der Anwendung für andere. Moses Sünde war kein Hindernis für Gottes Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte in die Praxis gehen. In den Jahrzehnten sind Hunderte von Menschen zum Glauben an den lebendigen Christus gekommen, hier durch die Gemeinde.
und durch die Gemeinde arbeitet.
Wenn einer gekommen wäre, ich lasse mal so, auch das war da, wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, ich habe einen nach der Weisheit der Ägypter behandelt, ich habe einen totgeschlagen, was wäre unser Verhalten gewesen diesem Menschen gegenüber? Welche Worte, welche inneren Gefühle hätten sich in uns aufgebaut? In Vers 1 weidet der Mose die Schafherden des Schwiegervaters. Wir können sagen, er kam dort zur Ruhe. Der Herr Jesus wird nicht umsonst als guter Hirte mit den Schäflein sinnbildlich dargestellt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir, wenn wir zum guten Hirten kommen, zur Ruhe gelangen. Zur Ruhe von der Weisheit der Ägypter. Und dort weidete er diese Herden bis an den Berg Horeb heran. Das war sein Weidegebiet. Er, der Mose, wusste nicht, dass Gott den Berg ersehen hatte, an welchem dem Volke Israel einmal das Gesetz gegeben werden konnte. All das wusste er nicht. Nach Vers 2. Erschien ihm, lesen wir, der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusche. Und er sah, lesen wir, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Soweit der Vers 2. Der jetzt ein wenig erklärend ausgelegt werden soll. In der Gottesoffenbarung hier sehen wir zuerst den Engel Jehovas. Welcher Christus ist. Und nach der Fleischoffenbarung könnten wir sagen, der Fleischwerdung Gottes Christus Jesus ist. Dass wir das sauber einordnen. Denn unter den Gläubigen werden oft komische Dinge geredet. Es tut manchmal meinen Ohren weh. Und ich kann nur mit der Liebe Christi das Zeug dann überdecken. Denn die gesamte Dornbusch-Geschichte betrifft unseren Herrn. Da sieht der Mose dort oben auf dem Berg den Engel Jehovas in einer Feuerflamme. Mitten, sagt die Bibel, heraus aus dem Dornbusche. Das heißt, Gott offenbart sich im Sohne, dem Engel Jehovas, im Feuer des Gerichts. Die Dornen bedeuten so viel wie Fluch. Beachten wir hier, dass nach dem ersten Sündenfall im Garten Eden, gemäß 1. Mose 3, Vers 18, die Dornen erwähnt sind. Und in Vers 17, einen Vers davor, der Erdboden verflucht ward. In der Schlussphase dieses großen Gesichtes sehen wir den Sohn Gottes, aber nicht als Engel Jehovas, sondern als das Lamm Gottes am Kreuz. Das aber sieht Mose hier noch nicht. Ich hatte gesagt, wir sehen es. Und da schauen wir ihn, unseren Herrn, in seiner tiefen Erniedrigung. Verspottet, dann kommt's, die Dornenkrone tragend. Nach Galater 3, Vers 13, am Fluchholze litt er das Lamm Gottes stellvertretend und nahm in diesem Feuer des Gerichtes Sünde, Schuld und Fluch auf sich. Wenn es hier heißt, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, so will uns das Wort Gottes hier klar machen. So wollen wir hier erkennen, dass der Herr in keiner Weise im Gericht geschont wurde. Mitten in der Feuerflamme, mitten im Gericht sehen wir ihn. Warum? Weil er hier am Horeb inmitten des Dornbusches stand. Das heißt, Mittelpunkt des Fluches war. Und da bestätigt sich hier das neutestamentliche Wort, das wir heute Morgen in der Schriftverlesung hörten. Zur Sünde gemacht. Zur Sünde gemacht. Das war und konnte niemand von uns sein. Zwar sind wir alle von Natur die Sünder, aber zur Sünde gemacht, das konnten wir nie werden. Da waren wir schon zu sündig dafür. Aber das steht im Zusammenhang mit 1. Johannes 2, Vers 2, Sühnung zu tun für die ganze Welt. Es steht geschrieben, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Hier haben wir das Bild von unserem Herrn Jesus, der allen unseren Fluch und unsere Sünden auf sich nahm und so in das Feuer des Gerichtes ging, aber durch Auferstehung nicht verbrannte, nicht umkam. Vers 3. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten, dieses große Gesicht zu sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Auch dann, wenn Mose aus sich selbst heraus, aus dem natürlichen Gott begegnen will, indem er spricht, ich will Punkt, Punkt, hinzutreten, so ist doch unser natural nicht geeignet, Gott eh und je zu begegnen. Denn Gottes Nähe ist Heiligkeit dem Herrn. Das, was Mose sah, war nicht die Persönlichkeit etwa des Engels Jehovas, sondern dass der Engel Jehova sich in einer Feuerflamme inmitten des Dornbusches zeigte. Diese Feuerflamme war der Sohn Gottes. Und so erschien. Überdies haben wir ja auch hier mit einem Gesicht zu tun, das ja damals zeitgemäß war. Von dem Paulus in 2. Korinther Kapitel 12 Vers 2 sagt, dass er, der Paulus, nicht weiß, ob solches Gesicht im Leibe oder außer dem Leibe sich vollziehe. Paulus, der solche Gesichte gottgemäß hatte, konnte das nicht sagen, wie albern und verschroben in der Zeit der Verführung heute Gläubige kommen und wollen uns da die dämonischen Gesichte für göttlich erklären. Damit kommen wir zum Textwort von Markus 12, Vers 26 zurück, wo Gott zu Mose redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der Herr stellt sich hier als der Gott der Erzväter vor. Und zwar deshalb, damit Mose Gott kennenlernen möchte. Diese drei Väter waren dem Mose namentlich bekannt. Auch wusste er, dass sie seit vielen Jahren gestorben waren. Das wusste er. Würde also der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Erzväter sein, der sie, die Erzväter, sterben ließ, und es gäbe keine Auferstehung, dann wäre Gott ein Gott der Toten. Denn dieser Gott, der wäre zwar in der Lage, denen die Augen zuzudrücken. Der wäre zwar machtmäßig in der Lage, sie in den Tod zu bringen. Die hätten sie auch verdient, der Sünde wegen. Doch ganz recht. Aber was sagt er zu den Sadduzäern? Ihr habt die Kraft Gottes nicht erkannt. Geschwister, dass wir sie erkennen in der vor uns stehenden Auferstehung und Entrückung. Auch dann, wenn alle Menschen ihrer Sünden wegen sterben und Gott lässt es zu, so ist der Herr kein Gott der Toten. Warum nicht? Weil es eine Auferstehung der Toten gibt. Das ist die biblische Begründung. Und deshalb lesen wir in Markus 12, Vers 27, er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Für die Sadduzäer, die nicht an eine Auferstehung glaubten, war es sicherlich gar nicht so leicht, in 2. Mose 3 die Auferstehung zu erkennen. Aber sie konnten nicht widersprechen, weil sie an die Tora glaubten. Und wir? Für uns ist es nicht schwer, darin die Auferstehung zu erfassen. Und dennoch können uns Stellen der Heiligen Schrift schwer werden, wenn der Heilige Geist sie uns nicht aufschließt. Und wenn wir etwas durch Intellekt unbedingt erfahren wollen. Aber jeden Einzelnen ruft der Herr zu, die da nicht an die Auferstehung glauben. Ihr irret also sehr! Vers 27. Und nun zu uns. Eine der kostbarsten Verheißungen der Heiligen Schrift für uns ist die Wiederkunft des Herrn. Denn mit seiner Wiederkunft oder Ankunft findet die Auferstehung der Toten und die Entrückung der Lebenden statt. Es ist jener ersehnte Augenblick, wo wir die vergänglichen Dinge für immer ablegen und einen geistlichen Leib empfangen, um, wie Paulus sagt, alle Zeit bei dem Herrn in des Himmels Herrlichkeit zu sein. Darum ist es erstaunlich, wie in der Zeit der Gnade, wo die Rechtfertigung aus Glauben bereits galt, nach 1. Korinther 15, Vers 12, etliche sagten, dass es keine Auferstehung gebe. Das waren Sadduzäer angehauchte. Und Paulus schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 18 über solche, die sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Wer nicht an die Auferstehung der Toten glaubt, dem sagt der Herr, wie eingangs in Markus 12, Vers 24, dass diese die Schriften und die Kraft Gottes nicht kennen. Und darin irren jene sich sehr. Die Ungläubigen um uns wollen nicht, dass es eine Auferstehung gibt, weil sie, wie sie meinen, hätten diese Frommen da recht, sie dann ins Gericht müssen. Also wollen sie lieber, es gäbe keine Auferstehung. Aber die Verleugnung der Auferstehung ändert nichts daran, dass sie kommt und geschieht. Wer natürlich nicht an die Existenz des lebendigen Gottes glaubt, kann auch nicht an Auferstehung glauben. Das eine bedingt das andere. Für uns aber ist es, die wir dem Herrn Jesus gehören, die Erfüllung aller unserer Wünsche, aller unserer Sehnsüchte, was unseren hinfälligen Leib betrifft, so ist es die Leibeserlösung, sagt die Bibel. was die Seele betrifft, Seelenrettung. Wenn der Herr kommt und er ist nahe an der Tür, diese seine Herrlichkeit wird uns so erfassen, dass wir geradezu glauben, wir hätten einen wunderschönen Traum. Hiervon gibt uns das Schattenbild des Alten Testaments eine tiefe Belehrung in Psalm 126, Vers 1, wo wir lesen, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie die Träumenden. Im Hebräischen heißt das eigentlich, als der Herr die Heimkehrer oder die Heimkehrenden Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Nach der Elberfelder Fußnote heißt es auch eigentlich bei Gefangenen so viel wie Heimkehrenden. Geschwister, wir werden dann im Vollsinn des Wortes heimkehren. Die Freude der Glückseligkeit, der Friede über die Erlösung, die Gegenwartsnahe und das Durchdrungensein von seiner Herrlichkeit wird uns überwältigen. Wir kehren heim ins Vaterhaus. Hier waren wir gefangen. Gefangen in einem Leib der Sünde, über den Gott sein Urteil fällte, weil du gesündigt hast, Mensch, sollst du sterben. Das war ein gerechtes Gottesurteil über unser aller Sünde. Wir kehren heim ins Vaterhaus. Die Gefangenschaft auf sündiger Erde ist dann beendet. Ewige Wonne umstrahlt uns und wird uns nie mehr verlassen. Die Gegenwart unseres Gottes, der selbst das Licht ist. In diesem seinem Lichte werden wir nie mehr herauskommen und herauskommen müssen. Wir freuen uns auf diese Zusagen der Heiligen Schrift. Ewige Wonne umstrahlt uns aus dem liebenden Herzen unseres Gottes und Herrn. Amen.